Markus Reitzig ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und Leiter des Bereiches Strategisches Management an der Universität Wien. Er befasst sich damit, wie das digitale Zeitalter den wissenschaftlichen Produktionsprozess beschleunigt, aber auch welche Auswirkungen für die Produktion digitaler wissenschaftlicher Güter, insbesondere Software, damit verbunden sind.
Die Open Source Software Community ist natürlich eine, die täglich, ohne ihr irgendwelchen Vorsatz zu unterstellen, in den privaten Schutzbereich von Software eingreift. Und das deshalb schlicht und ergreifend, weil dort programmiert wird. Und da kümmert man sich nicht unbedingt um den Schutzbereich von der Firma Microsoft, meinetwegen. Wollen wir diese Verletzung genauso ahnden in einer modernen Wissenschaftsgesellschaft wie andere Verletzungen der Piraterie? Das scheint mir überhaupt nicht so offensichtlich zu sein, denn Sie müssen sich vielleicht dann auch vor Augen rufen, dass das ein kreativer Prozess ist, bei dem neue Gedanken entstehen und bei denen man auf ein öffentliches Gut hinarbeitet. Und dadurch entsteht durchaus Wohlfahrt. Und da ist es nicht mehr so ganz klar, wer der Gute und wer der Schlechte ist, um es mal ganz einfach zu formulieren.
Das führt zu der Frage, was wollen privatwirtschaftlich geführte Unternehmen? Eine vollständige Verteidigung aller Schutzrechte, das wird in manchen Fällen gar nicht mehr angestrebt, so Markus Reitzig. Offene Innovation bietet auch ökonomische Vorteile.
Wenn man sich privatwirtschaftliche Unternehmen anschaut, dann stellt man fest, da gibt es zwei unterschiedliche Camps. Die einen kämpfen tatsächlich mit Zähnen und Klauen um ihr geistiges Eigentum und die anderen machen genau das Gegenteil. Die öffnen nämlich ihre Unternehmen. Die umarmen die Innovationskollektive, schenken sozusagen Patente frei und wünschen sich im Gegenzug, dass dadurch offene Software entwickelt wird, die sie zum Beispiel in ihre kommerziellen Produkte mit wieder einbauen können. Und wenn Sie mich persönlich fragen, ich räume diesen zweiteren Unternehmen sehr gute Chancen ein im zukünftigen Markt.
Um offene Innovationen künftig erfolgreich zu gestalten, gibt es einige Schlüsselfaktoren, die Markus Reitzig so definiert hat.
Offene Innovation, das ist so ein weites Thema, das ist der Imperativ, dass ein Unternehmen alle Ideen, Quellen intern und extern aufgreifen soll, um sich optimal zu positionieren. Einfach formuliert, schwierig umgesetzt. Und das ist letztlich eine Frage des Organisationsdesigns. Vier Fragen muss man adressieren. Was gibt es zu tun? Wer macht was intern? Wer macht was extern? Was geben wir den internen Leuten? Was geben wir den externen Leuten? Und wie wird die Kommunikation über die Firmengrenze konstruiert? Das sind die zentralen Fragen, egal was Sie tun.
Offene Innovation hat viele Spielarten und Varianten. Crowdsourcing ist nur eine davon. Die Auslagerung des Findens von Ideen und Lösungsvorschlägen aus Firmen und Institutionen an ein offenes Kollektiv setzt besondere Motivation voraus. Sie bedarf eines angemessenen Belohnungssystems, das aber auch ideelle Züge haben kann.
Der Herzchirurg am John Hopkins Hospital, der ist nicht daran interessiert, bessere Katheter zu verkaufen. Der ist daran interessiert, dass die Morbiditätsrate bei seinen Operationen runtergeht. Und dafür ist er gerne bereit, die Erfahrung aus seinen Operationen der Firma zur Verfügung zu stellen, die diese Herzkatheter produziert. Es ist relativ einfach, weil da die Interessen gleichgeschaltet sind. Es gibt Fälle, in denen ist das nicht so klar zu sehen. Wenn zum Beispiel IBM gerne möchte, dass Linux in eine Richtung programmiert, die es ihnen einfacher macht, Softwarekosten zu sparen beim Betriebssystem, dann muss man diese Community ein bisschen beeinflussen. Das wird sehr geschickt gemacht, indem man Leute platziert in diese Community eben auch. Dann gibt es den Fall des Crowdsourcings. Da können Sie sagen, ich möchte XY haben, ich weiß aber nicht, wer es kann und ich lobe es aus öffentlich und jeder kann sich melden. Und dann gibt es noch kompliziertere Fälle, da wissen Sie nämlich überhaupt nicht, was Sie möchten als Unternehmen, aber Sie wissen, die anderen können es vielleicht besser. Beispiel, Sie produzieren Handys und Sie möchten einen App Store schaffen, also einen Application Store, und Sie wissen überhaupt gar nicht, welche Application die sogenannte Killer-App wird, aber Sie überlassen es einfach mal dem Nutzer und beteiligen ihn an einem Erfolg.
Wo liegen aus betriebswirtschaftlicher Sicht die größten Hindernisse für eine Förderung offener Modelle der Innovation? Der Ökonom Markus Reitzig.
Bremsen für offene Innovation, glaube ich, liegen vor allen Dingen in denjenigen Firmen verankert, die sie bis zum heutigen Tag verhindern wollen, weil sie Geschäftsmodelle haben, die substituiert worden sind durch offene Innovation. Wenn Sie zum Beispiel eine Kranfirma haben und in dieser Kranfirma da sind Sie genug damit beschäftigt, dass Sie es schaffen müssen, einen 30 bis 40 Meter hohen Metallturm zu errichten. Und dann muss also sozusagen noch ein 50 Meter langer Metallarm schwere Lasten horizontal befördern. Dann ist es nicht Ihre erste Sorge, dass Sie Steuerungssoftware entwickeln. Da möchten Sie nicht vielleicht eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben, die auch noch Softwareingenieure beschäftigt. Und wenn Sie dann eine offene Software als Alternative bekommen, dann bauen Sie die unter Umständen gerne ein. Und genau das passiert auch. Jetzt stellen Sie sich vor, es gab vorher eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Steuerungssoftware für Kräne zu produzieren. Die ist darüber nicht wirklich glücklich. Und daher weht natürlich dann der Wind.
Vor allem amerikanische Universitäten öffnen bereits ihren Lehrbetrieb mit Online-Plattformen, die Vorlesungen weltweit vermitteln und neue Zugänge zu universitärem Wissen bieten. Damit sind aber auch neue Geschäftsmodelle und Nutzungsrechte verbunden. Markus Reitzig.
Angefangen von der University of Phoenix, was also mittlerweile 5, 6, 7 Jahre alt ist, bis hin zu Coursera. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das kennen, was 2012 von 2 Kollegen in Stanford gegründet wurde. Also sozusagen eine Kursplattform, bei der Sie von den führenden Universitäten dieser Welt, nicht nur von irgendeiner, sondern von führenden Universitäten dieser Welt, unterschiedlichste Kurse an diesen Kursen teilnehmen können, sich akkreditieren lassen können und so weiter, stellt starke Herausforderungen auch da für den universitären Lehrbetrieb. Natürlich stärker in denjenigen Bereichen, wo diese potenzielle Überlappung größer ist als in anderen Bereichen. Aber ich glaube, das ist eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen wird müssen.